Liebe Geschwister, einmal im Jahr in unserer Wahlheimat bin ich typischerweise auf einer Buchmesse. Ich gehe dann von Stand zu Stand und gucke mir die Bücher durch. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass ungefähr geschätzt ein Viertel aller Bücher in unserer Wahlheimat Verschwörungsbücher sind. Also Bücher, in denen eine Theorie darüber entworfen wird, dass so im Geheimen zum Beispiel die christlichen Völker, vor allem die USA, die ganze Welt unterjochen will und das Land, wo ich lebe, spalten will und zerstören will. Oder Verschwörungen, die dem Zionismus zusammenhängen und den Juden, die sich verschworen haben, die Welt zu knechten und auszubeuten. Und oft sehe ich, dass diese Bücher von Menschen geschrieben sind, die von sich sagen, dass sie fromm sind, dass sie an Allah, den Allmächtigen, glauben. Dann frage ich mich für diese Menschen, ist Allah mächtiger oder sind die USA mächtiger? Wie ist das? Das ist eine Frage, die man stellen muss. Wer regiert die Welt im Großen? Wie müssen wir uns die Welt im Großen vorstellen? Was für eine Sicht hinter den Dingen ist eine angemessene Sicht dieser Welt? Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken, anhand eines Textes, der eine biblische Verschwörungstheorie enthält. Ich möchte zu uns sprechen aus dem Buch der Psalmen, über den zweiten Psalm. Er ist ein Teil des Eingangstores in dieses Buch und möchte Menschen, die beten, die vor Gott treten, einstimmen auf Gottes Sicht über diese Welt. Wie sieht Gott diese Welt für einen Menschen ganz persönlich? Das ist im ersten Psalm. Und wie sieht Gott die Welt im ganz Großen? Überblicksmäßig, die Kräfte, die großen Kräfte, die in ihr sind. Wir wollen uns mit diesem Psalm auseinandersetzen. Er ist klar gegliedert, hat vier Teile. In einem ersten Teil, also jeder Teil hat drei Verse, in einem ersten Teil wird von der Rebellion der Völker und ihrer Regenten gegen Yahweh und seinen Gesalbten gesprochen. Eine Verschwörung. In einem zweiten Teil lesen wir von der Reaktion Gottes auf diese Verschwörung, auf dieses Treiben der Völker. In einem dritten Teil wird das Zentrale, was Gott als Antwort auf diese Rebellion sagt, entfaltet. Gott reicht eine Geschichte des Heils in die Völkerwelt hinein, möchte das tun. Und im Zentrum dieser Geschichte ist der Gesalbte, der Messias, den er einsetzt in dieser Welt, ihn bringt auch in diese Welt. Und in diesem dritten Teil spricht der Messias und betet. Wird aufgerufen zum Gebet, dass wir als Beter aufgerufen sind, mitzubeten, damit teilzunehmen an diesem Plan Gottes. Und in einem abschließenden Teil geht es dann darum, was es denn nun bedeutet, dass der Messias in diese Welt als Antwort auf die Rebellion gegeben ist. Was bedeutet das denn für die rebellische Völkerwelt? Welche Konsequenzen müsste das haben und soll das haben? Wie sollen wir mit dieser Welt und dem, was mit ihr im Großen ist, umgehen? Sollen wir uns fürchten? Sollen wir uns ärgern? Wie sollen wir darauf reagieren? Darum geht es in diesem Psalm. Ich beginne und lese uns die ersten drei Verse. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles oder Leeres die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Yahweh und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Soweit dieser erste Teil. In diesem ersten Teil wird uns gesagt, dass die Völker gegen Gott toben, vereint sind in ihrem Toben gegen Gott. Und das sie auf leeres oder eitles Sinnen. Das Wort Sinnen, was hier steht, kommt im ersten Psalm vor. Der fromme Mensch im ersten Psalm, der über deine Weisung sinnt Tag und Nacht. Und so wie das dieser fromme Mann tut und dessen Leben gelingt, so sind hier Menschen, die in der Völkerwelt zusammen Leeres sich ausdenken. Die Völkerwelt mit ihrem Nachdenken. Das Wort Sinnen, was hier steht, ist sowohl Nachdenken als auch Reden, Murmeln. Und die Völkerwelt ist voll einem Gemurmel, was leer ist. Was heißt das? Dieses Murmeln, diese Völkerwelt, die tobt gegen Gott. Was uns hier gesagt wird, ist ein sehr schlimmes Bild. Alle Völker sind verschworen gegen Gott, erheben sich gegen Gott, murmeln gegen Gott, denken nach. In ihrem Denken sind sie leer, weil sie sich gegen Gott ausrichten. Und wir müssen uns fragen, wie kann das sein? Gibt es nicht auch christliche Völker und christliche Kulturen? Gilt das nur begrenzt? Ist dieser Psalm zu den Akten zu legen? Für uns als Christen mit christlichen Ländern? Nein. Alle Völker zu allen Zeiten sind in ihrem Toben gegen Gott vereint. Es ist richtig, dass Kulturen großartige christliche Elemente enthalten können, wie unsere Kultur. Oder andere wunderbare Elemente enthalten können, die der Schöpfer in sie hineingelegt hat. Wir sehen das am Pfingsten mit den Sprachen oder mit der Musik. Großartige Dinge, die Gott sich ausgedacht hat für jedes Volk. Und von der er möchte, wie es in Jesaja heißt, dass die Könige ihre Schätze vor ihn bringen. Schätze, die er hineingelegt hat als Schöpfer in die Völker hinein. Und doch lesen wir hier, dass das Denken, die Kulturen, die Medien, auch die Regierenden gegen Gott sind, gegen Gott vereint sind. Stimmt das denn? Ja, das stimmt. Denken wir mal über unser eigenes Volk nach. Ich denke über die Kultur des Todes nach in unserem Volk. Ungeborene, die sich nicht wehren können, werden einfach umgebracht. Ich denke über die Kultur der Entwürdigung von Frauen und Sexualität nach. Pornografie. Ich denke über die Kultur, in der wir leben, nach, in der Sklaverei wieder möglich geworden ist. In Form von Zwangsprostitution vor allem. Sklaverei ist wieder möglich in Deutschland. Und der Gesetzgeber könnte es, wie das in anderen Ländern geschehen ist, ganz leicht abschaffen, wenn er denn wollte. Wenn da genug Menschen dafür wären, vermutlich. Oder ein Anrennen gegen die Ordnung des Schöpfers, in dem, was so als Ehe für alle gesagt wird. Rennt gegen Gottes Schöpfungsordnung an. Es ist eitel und leer, sinnlos. Was sagt dieser Psalm? Er stellt die Frage, warum? Warum? Es ist keine Überheblichkeit. Ach, was sind die so dumm? Es ist keine Angst. Oh, sieht nicht gut aus mit unserer Sache, mit uns, mit der Bibel, mit unserem Volk. Auch das ist es nicht. Warum? Es ist ein Beklagen der Tragik, dass Völker, wie das in Habakuk 2,13 steht, sich für nichts abmühen. Das, was sie tun, wo sie in der Energie, in Gehirnschmalz reinstecken, für nichts ist, nichtig ist, bedeutungslos, Staub, nichts, dass davon nichts übrig bleibt. Und das ist tragisch, denn das wollte Gott nicht und will Gott nicht. Das Zweite, was wir hier sehen, sind die Könige der Erde und die Fürsten, die sich zusammentun gegen Jahwe und den Gesalbten, seinen Gesalbten. Also alle Regierungen, so sagt uns dieser Psalm, sind vereint in ihrer Rebellion gegen Jahwe und seinen Gesalbten, auch christliche Regierungen. Das heißt nicht, dass nicht einzelne Menschen in Regierungen Gott dienen können. Wir sehen das im Buch Daniel, der Prophet Daniel. Aber so im Großen und Ganzen ist das das Bild, was uns hier vermittelt wird. Wo geschieht das? Der Übergriffigkeit der Staaten, dass sie Dinge, die Gottes sind und nicht des Kaisers, aber sich nehmen wollen. Dass der Kaiser von seinem Volk etwas fordert, was nicht des Kaisers ist, sondern was Gottes ist. Versucht, in die Überzeugung und das Gewissen von Menschen hineinzuregieren, mit Ideologien, mit religiösem Druck, so geschieht das in dem Land, in dem ich normalerweise lebe, versucht wird, hineinzuregieren in die Beziehung zwischen Mensch und Schöpfer. Strecke ab, nicht anerkennen will, den Schöpfer nicht, letztlich nicht anerkennen will, dass er Grenzen gesetzt hat und dass man selbst seine eigene Autorität mit ihren Grenzen von diesem Schöpfer nur geliehen bekommen hat und eines Tages darüber Rechenschaft abgeben muss. Und es gelingt nicht. Diese Stricke kann man nicht abstreifen. Immer und immer wieder, auch wenn man es versucht, misslingt es. Es gelingt nur teilweise. Die Übergriffigkeit des Staates kann man nur eine Zeit lang durchhalten, denn sie widerspricht der Ordnung des Schöpfers. Der Kommunismus war nach 70 Jahren im Wesentlichen zu Ende. So wollen Menschen nicht leben, mit einer solchen Übergriffigkeit. Ja, ich sage es nochmal, das, was hier der Beter sagt, ist warum. Er sieht es und er empfindet nicht Angst und er empfindet nicht Überheblichkeit, sondern er empfindet tiefe Trauer. Die Vergeudung, die wir sehen in der Kultur, in den Medien, in der Politik, dass Dinge für nichts gemacht werden, Völker sich abmühen für das Nichts. Die Bibel ermahnt uns aber auch, und das wird im letzten Teil dann noch vor unsere Augen gestellt, dass wir uns von dem eitlen, dem leeren, von den Vätern überlieferten Wandel abkehren sollen, dass wir anhand der Bibel unsere Kultur prüfen müssen, uns vom Zeitgeist und unserer Kultur, auch den Traditionen, emanzipieren müssen, sie kritisch neu durchdenken müssen, sie nicht einfach schlucken dürfen, sondern neue Menschen werden sollen. Ja, in den nächsten drei Versen wird uns nun die Antwort Gottes geschildert. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zorngut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Wir sehen hier eine vielfältige Reaktion. Gott thront. Er ist nicht beeindruckt von diesem Anrennen der Regenten, dem sie die Menschen zwingen wollen, ihre Ideologien zu schlucken oder verfolgt werden. Sie treten auf gegen den Schöpfer mit seiner Ordnung. Aber der Schöpfer thront. Er sitzt, er regiert. Er weiß um das alles, bevor es geschieht. Und es bringt ihn nicht aus der Ruhe, wie es uns vielleicht aus der Ruhe bringt. Wir müssen lernen, eine Sicht auf den Thron Gottes zu haben, so wie in Offenbarung 4 und 5 geschildert. Gott sitzt auf seinem Thron. Inmitten dieses Geschehens, Offenbarung ist geschrieben in eine schreckliche Verfolgungszeit im Römischen Reich hinein. Gott thront und regiert. Und das Erste, was er danach von sich sagen lässt, ist, dass er darüber lacht. Er findet es lächerlich, was Menschen da tun. Es ist tragisch, aber es ist auch komisch, dass Menschen gegen den Schöpfer anrennen, gegen einen anrennen, gegen den sie nicht gewinnen können. Und dass sie das einfach nicht sehen. Es ist so lächerlich, was sie da tun. Die Überheblichkeit der Regierenden. Die Machtversessenheit, die Übergriffigkeit. Und etwas, was dann gesagt wird, ist, dass er über sie spottet oder sie lächerlich macht, offenbar auch vor denen, die nicht gläubig sind. Ich denke, in meiner Wahlheimat erinnere ich mich daran, dass mal das höchste Sicherheitsgremium dieses Landes zusammengekommen ist, also die höchsten Generäle, die Regierung, Präsident und zusammen beraten hat, wie sie Menschen wie uns daran hindern können, die gute Nachricht weiterzugeben. Dass das höchste Gremium eines Staates mit Millionen Menschen sich um so ein paar Einzelne wie mich kümmert und zittert vor mir. Noch nie habe ich mich so bedeutsam gefühlt. Zittert nicht vor mir, sondern vor dem, der hinter mir steht. Sich mit so etwas beschäftigen muss. Das jetzt in dortigen Zeitungen mündet das auch in ein ziemliches Gelächter zunächst mal. Und sich selbst so demaskiert in seiner paranoiden Angst. Ich denke aber, das gilt auch für Deutschland. In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe auch Artikel in säkularen Medien erschienen, in denen Menschen sich nochmal neu über Grundlagen unserer Kultur und die Leute, die das mit begründet haben, Gedanken gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Artikel, die ich gelesen habe über Voltaire oder Kant oder Hegel oder Heidegger, in denen sie einmal aufgezählt haben, was diese Leute an Rassetheorien aufgestellt haben. Wie man nachlesen kann bei Kant, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Kant ist mit einer der Begründer des modernen Rassismus. Und wir wissen heute, wo das hinführt. Wenn man so denkt und mündig sein möchte von der Offenbarung des Schöpfers. In was für eine schreckliche Dunkelheit das führt und nicht in Klarheit. Oder Kant hat gesagt, die Euthanasie des Judentums ist die reine moralische Religion. Euthanasie war auch damals schon, wie man in Lexika von damals nachlesen kann, die Tötung des Judentums ist die reine moralische Religion. Wir wissen, in was für eine Dunkelheit dieses Denken führt. Und dabei waren das begabte Leute. Was für eine Vergeudung. Und wie lächerlich erscheint es uns heute, dass diese Menschen sich selbst für solche gehalten haben, die Vorbilder sein könnten. Anderen sagen, wo es lang geht. Was für eine Überheblichkeit. Wie schade. Gott macht sie lächerlich. Und dann spricht er über sie in seinem Zorn. Es gibt ein Gericht Gottes, von dem hier gesprochen wird, über alle Kulturen und alle Völker, sie vor ihm stehen müssen und wo sie auch erschrecken, weil sie selber erkennen, was sie und gegen wen sie rebelliert haben. Aber das ist nicht das Ende. Bis dahin klingt es ja doch sehr pessimistisch, aber Gott spricht hier davon, dass er etwas ganz anderes will. Nicht sie richten, nicht sie bloßstellen, sondern sie retten. Habe ich, doch ich, meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott hat seinen Messias, seinen Gesalbten eingesetzt auf dem heiligen Berg. Er thront im Himmel, aber auf dem heiligen Berg, auf der Erde, in Zion, irdischen Ort, hat er seinen Messias eingesetzt, das Zentrum der Geschichte der Rettung. Das ist das, was dieser Psalm uns sagt. Gott hat eine Geschichte der Rettung, die er in diese Welt hineinbringt. Aber diese Geschichte der Rettung ist so ganz anders, als wir sie uns vielleicht vorstellen. Er tut das Entscheidende. Er setzt den Messias ein. Er begegnet den Völkern in ihrer Rebellion. Trägt in jedes Volk eine Geschichte der Rettung hinein. Nicht, dass dieses Volk als Ganzes gerettet wird, aber dass in der Völkerwelt eine Vollzahl gerettet wird. Das ist für die damaligen Zuhörer und Leser schon geheimnisvoll gewesen, denn der Gesalbte im Sinne von Sohn Davids, so wurden die Söhne Davids auch bezeichnet, haben die Könige der Erde regiert oder einen Anspruch über sie erheben können. Gott setzt den Messias auf Zion ein. Das finden wir im Neuen Testament. Von Jesus. Jesus sagt von sich selbst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden. Es ist mir alle Gewalt gegeben. Deshalb geht hin, macht zu Jüngern Menschen aus allen Völkern. Die Antwort, diese Völkerwelt hinein, den Segen, der schon Abraham versprochen war, hineintragen. So wie Jesus, der nicht einen Staat gegründet hat, sondern die gute Nachricht weitergegeben hat und gelitten hat und ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, um uns von unserer Schuld zu retten. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Dieser Messias möchte in jeder Kultur das Großartige entfalten. Dadurch, dass Menschen seine Gebote in ihrer Kultur lernen umzusetzen. Dieser Messias wird uns jetzt in den nächsten drei Versen genauer erklärt, denn er spricht: Lass mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern oder weiden, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. In diesen drei Versen wird also davon gesprochen, dass die Autorität dieses Sohnes aus der Beziehung zum Vater kommt, dass er Sohn ist, so wie es Jesus in der Taufe oder der Verklärungsgeschichte zugesprochen wurde. Also sehr viel tiefer als das, was den Nachkommen Davids zunächst mal zugesprochen wurde in 2. Samuel 7,14. Salomo werde ich, sagt Gott, adoptieren, sondern dass es hier um mehr geht. Gott sitzt nicht nur auf seinem Thron und lacht, sondern er begibt sich hinein in diese Welt. Das Wort Zeugen, was da steht, ist auch das Wort für Gebären, in diese Welt hineinbringen. Das ist ein übertragenes Wort, das ist damals schon klar gewesen, denn seine eigene Zeugung kann man ja nicht hören, dass die einem gesagt wird und dann ist sie da. Das war also den Leuten damals auch schon bewusst. In diese Welt trägt Gott ihn hinein. Das hat er getan vor 2000 Jahren und er möchte, dass das in jedem Volk neu Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19 spricht davon, von den Geburtswehen, die Paulus um die Gemeinden in Galatien hatte, in dieser ganz speziellen keltischen Kultur, dass Christus neu in ihnen Gestalt gewinnt, dass sie von innen heraus erneuert werden durch Jesus, den Messias, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und in dieser Welt sichtbar wird. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Hier wird von dem Gebet gesprochen, was der Messias spricht, wo er den Vater anruft und darum bittet, dass die Völker ihm zum Erbteil gegeben werden. Er bittet um die Völker, er bittet für unser Volk und um alle Völker. Sie liegen ihm am Herzen und er möchte, dass sie sein Erbteil werden und dass in diese Geschichte der Rebellion eine Geschichte der Rettung hineingetragen wird, indem er in jedes Volk und jede Kultur hineinkommt und neu dort in diese Welt hineingetragen wird durch Sendboten, die dorthin gehen, wie er das in Matthäus 28 auch gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Wir sind aufgerufen, mit zu beten, mit dafür einzutreten, dass das geschieht, dass die Völkerwelt und die Völker, unser eigenes Volk, aber auch die anderen Völker im Großen uns am Herzen liegen und wir mit Gott darum beten, dass das konkret Gestalt annimmt und die Völker nicht in ihrem eitlen, tragischen, lächerlichen Dingen gefangen bleiben. Jesus hat seine Jünger nicht aufgerufen, christliche Staaten zu gründen, eine einzige christliche Kultur zu entwerfen und überall Menschen diese christliche Kultur beizubringen, sondern in jeder Kultur mit ihrer je eigenen Schönheit und vom Schöpfer intendierten Unterschiedlichkeit Gestalt anzunehmen. An Pfingsten sehen wir das in der Vielgestalt der Sprachen, die Gott vor seinem Thron haben möchte und in denen er gelobt werden möchte. Heute und in alle Ewigkeit, dass dieses Gemurmel der Völker umschlägt in ein Preisen der Völker. Wir sind aufgerufen, mit zu beten, mit dafür einzutreten, dass dieser Messias regiert, weidet mit eisernem Stab, das zerbricht, was nicht gut ist in einer Kultur, in Menschen, dadurch, dass ihr Herz zerbricht vor ihm. Sie umkehren zu ihm und sich abwenden von dem Dunklen, was in ihrer Kultur ist. Nicht zu einer westlichen Kultur, sondern zu dem, was Jesus geboten hat. Umkehren und das in ihrer Kultur verwirklichen. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern oder weiden. Also weiden, so ist es übersetzt in Offenbarung 12, Vers 5. Zerschmettern, beides ist möglich und beides macht auch Sinn. Wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen, das Leere muss zerbrochen werden. Und es muss zu einer Veränderung, tiefen Veränderung kommen in Menschen und in jeder Kultur neu sichtbar werden, dass diese Kultur etwas ist, was Gott ehren kann und ehren soll. Damit zu den letzten drei Versen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern, küsst den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Hier werden nun zunächst, nachdem die Völker angesprochen worden sind, die Regenten angesprochen. Sie sollen verständig sein, sie sollen von ihrer unverständigen Rebellion gegen Gott ablassen und sich zurechtweisen lassen, die andere zurechtweisen mit ihren Richtsprüchen. Und es ist klar, dass das schwierig ist. Die Regierenden sollen umkehren. Sie werden zur Umkehr aufgerufen. Aber wir alle werden zur Umkehr aufgerufen, dass wir Zurechtweisung aus der Bibel annehmen, dass nicht unsere Kultur und unsere kulturelle Festlegung und unser Zeitgeist unser Herangehen an die Bibel bestimmt und unser Bibelverständnis verbiegt, sondern dass die Bibel zerbrechen kann, was an falscher Kultur in uns ist. Und dass wir mit großem Respekt vor Gott und vor Gottes Heiligkeit leben und umkehren und Dinge neu denken. Ich lese uns dazu aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel. Dort wird uns gesagt, 1. Petrus 1, Vers 14, ab Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Gott ist es sehr ernst. Diese Rebellion, über die er lacht, ist auch eine Rebellion, zu der er ein ganz klares Nein sagt. Das ist eine Vergeudung und Zerstörung dessen, was er als Schöpfer gemacht hat. Und er wird darüber richten müssen. Und er möchte, dass wir vorher schon mit großem Respekt vor ihm in seinem Wort das von uns wegwerfen, was nicht zu seinem Wort passt, wo wir nicht das Gebot Jesu einhalten, dass wir den von unseren Vätern überlieferten eitlen Wandel, das Leere unserer Kultur, also wenn unsere Väter keine Christen gewesen sind oder in dem, was sie vielleicht übernommen haben, nicht christlichen, gegen Christus gerichteten Kultur, dass wir das nicht übernehmen sollen und dass wir mit großem Respekt vor diesem Vater leben sollen. Der möchte, dass wir nicht in diese Tragik hineingezogen werden, sondern als Fremdlinge ein Stück weit in dieser Welt leben, unserer Kultur fremd sind, uns emanzipieren von dem Zeitgeist und unserer Kultur und so vor ihn treten. Denn wenn wir als Beter vor ihn treten und die Rebellion begreifen, die da ist und um die Völker ringen, dann ist es auch an uns, nicht Teil dieser tragischen Rebellion zu sein, das von uns auszukehren, was nicht dazugehört. Dient dem Herrn mit Furcht, jauchzt mit Zittern, sich zurechtweisen lassen und dann aber auch zur Freude zu kommen, wenn ich entdecke, wie heilsam und gut es ist, was dieser Plan der Rettung in Gottes Wort bedeutet. Wie leer das alles ist, was um mich herum an Kultur ist, die gegen Gott gerichtet ist. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Hier wird von dem drohenden Gericht gesprochen und dass wir als Menschen, die darum wissen, die diese Völkerwelt und unser eigenes Volk und andere Völker so sehen, die diesen Messias lieb haben, eine tiefe emotionale Beziehung zu ihm haben, der Liebe und der Freiwilligkeit und ihn deshalb küssen, ihre Unterwerfung, so zeigt man Unterwerfung auch im Orient, aber eine Unterwerfung, die freundschaftlich ist, weil man dem anderen schätzt und erkennt, wie großartig er ist und dass man sich ihm gerne in Autorität zumisst. Das wird uns hier gesagt, dass wir so glücklich werden. Denn das wird gesagt, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wir haben uns geborgen bei Jesus, als wir ihn angenommen haben, und wir bergen uns bei Jesus. Wenn wir immer wieder zu ihm kommen und ihn bitten, die Rebellion in uns selbst, um uns herum zu analysieren und das, was noch nicht ihm unterworfen ist, ihm zu unterwerfen, an Gedanken, an Handlungen, an Traditionen, dass wir so vor Gott stehen, als Menschen, die vor einem heiligen Vater stehen, der sie lieb hat, der möchte, dass in jedem Volk Jesus Gestalt gewinnt und in uns Gestalt gewinnt und dem es damit ganz ernst ist. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Alle Völker, Kulturen und Regierungen sind in sinnloser Rebellion gegen Gott und seinen Messias vereint. Das soll uns nicht ängstlich machen, das soll uns auch nicht überheblich machen, sondern das soll uns traurig machen. Warum? Was für eine Vergeudung. Gott hat darauf geantwortet, vor allem mit dem Einsetzen des Messias in diese Welt. Geschichte der Rettung, die Messias ihren Höhepunkt findet. Drittens, wir arbeiten und beten mit ihm daran, dass er der Hirte für Menschen in jedem Volk wird, in unserem Volk hier, aber auch in allen anderen Völkern, dass wir uns interessieren dafür, wie das geschieht und mit darum ringen, dass Erbteil des Messias jedem Volk da ist. Viertens, Gott fordert alle zur Umkehr auf, zu diesem Messias, zur Emanzipation von unserer Kultur und Teilhabe an der Geschichte der Rettung. Ich lese nochmal den zentralen Vers. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Amen.